John Nelson Darby. Über den tatsächlichen Abfall von der Haushaltung Gottes in der Kirche. Die Absicht dieser Schrift ist, die positiven Beweise der Heiligen Schrift über den Abfall der gegenwärtigen Haushaltung anzuführen. Mit Hinzuziehung einiger Einzelheiten will ich nur noch an das erinnern, was den Abfall von der Haushaltung in ihrer ersten oder jüdischen Einrichtung betrifft. Die Stellen, auf welche ich mich stütze, stellen die offenbare Tatsache eines direkten kirchlichen Abfalls ans Licht, dessen Existenz, wie er uns geoffenbart ist, das Geschick dieser Haushaltung entscheidet. Die Verwerfung des Herrn Jesu machte das Maß der Sünden des jüdischen Volkes und in ihm das des Menschen voll. Aber der Herr kam am Kreuze mit seiner Vertretung dazwischen, als er sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der Heilige Geist antwortete diesem Ausdruck des barmherzigen Herzens Jesu, als er durch den Mund Petri sagte: Und nun, Brüder, weiß ich, dass ihr aus Unwissenheit gehandelt habt, gleichwie auch eure Obern. So tut nun Buße und bekehret euch. Mit einem Worte, die Erhöhung Jesu, der erhöht wurde, um Israel Buße und Vergebung zu geben, wurde der Gegenstand des Zeugnisses des Heiligen Geistes. Auch besteht das ganze Zeugnis Petri darin, dass Gott den verworfenen Messias, den Menschensohn, erhöht hat. Dieses Zeugnis selbst wurde endlich zur Zeit des Märtyrers Stephanus verworfen und von da an nahm die jüdische Zentral- und Sukzessionsordnung und die Verbindung mit den Elementen der Welt ein Ende. Paulus, der durch seinen eigenen Willen getrieben wurde und zu gleicher Zeit Hauptagent des ratlosen Hasses der Juden und ihrer Widersetzung gegen dieses Zeugnis des Heiligen Geistes war, wird dazu erweckt, ein Zeuge der Gnade zu sein, deren Langmut all diesen Hass und all diesen Widerstand übersteigt und solchen nur zur klaren Offenbarung seiner Macht beitragen lässt. Er war zu gleicher Zeit bei den Heiden ein Bote der unumschränkten Gnade und der Einheit der Kirche mit Christo und das Vorbild der Berufung des Restes der Juden, welche infolge dieser unumschränkten Gnade in den letzten Tagen geschehen soll. In Bezug auf die erste dieser Beziehungen bezeichnet er sich selbst als den vornehmsten der Sünder. In Bezug auf die zweite ist er der zuerst Berufene oder der, in welchem zuerst die ganze Langmut Jesu Christi sich geoffenbart hat. Er behauptet einen besonderen Platz in den Haushaltungen der unumschränkten Gnade, um die Herrlichkeit derselben auch anderen zu offenbaren. Ein Platz, der auch dazu dient, die gegenwärtige Vereinigung der Kirche mit Christo zu enthüllen. Die zerstreuten Juden widersetzten sich überall diesem Zeugnis. Sie stießen es nicht allein für sich zurück, sondern wollten es sogar auch anderen nicht zubringen lassen. Bar Jesus, Apostelgeschichte 13, Vers 6 bis 12, ist der merkwürdige Ausdruck dieses Widerstandes. Der Lauf der Gnade ist unterbrochen und die Gerechtigkeit Gottes schlägt ihn mit Blindheit für eine Zeit, wie es der Apostel in dem verdienten Urteil ausdrückt, dass er über die Juden fällt, wenn er da sagt: Die uns wehren, den Heiden zu predigen, dass sie errettet werden, um das Maß ihrer Sünden alle Zeit voll zu machen. Aber der Zorn ist bis zum höchsten Grade über sie gekommen. 1. Thessalonicher 2, Vers 16. Dies bezeichnet offenbar den Schluss der Szene und zahlreich waren die traurigen Folgen, welche daraus hervorgingen. Jeder Mensch, der das vollkommene Wort Gottes kennt, muss mit dem Gange bekannt sein, den Satan nahm, um die Kirche durch jüdische Grundsätze zu verderben. Menschliche Gerechtigkeit, Satzungen, Einrichtungen, welche auf ihre eigene Ordnung sich stützen, Nachfolge, zeremonielle Beobachtung der Zeiten, Verbindung der geistlichen Religion mit der menschlichen Einbildung, bilden hauptsächlich die hervortretenden Charaktere dieser Verderbnis der Wahrheit. Eine Verderbnis, die seit der Zeit des Apostels schon ganze Häuser verwirrte. Titus 1, Vers 11. Ohne Zweifel sind das nicht ihre einzigen Charaktere, aber in Bezug auf den Grundsatz sind es die bemerkenswertesten. Unter den Charakteren, welche die Form dieser Verderbnis betreffen, könnte ich die Überlieferung erwähnen und die Zentralisation der Religion auf der Erde, weil diese Religion von der Erde war, statt die Frucht des Heiligen Geistes zu sein, der vom Himmel gesandt war und alles an den Himmel fesselt, da Jesus in dem Himmel nur gekannt war und in dieser Hinsicht nach der Wirksamkeit einer Mission, die nicht von dem Menschen noch durch den Menschen ist. Galater 1, Vers 1. Aber ich kann mich hier nicht weiter über diesen Gegenstand ausbreiten. Nachdem ich so im Allgemeinen die Reihenfolge und die Fortschritte des gänzlichen Umsturzes der Einrichtung der Kirche, so wie sie anfänglich vorbereitet war, erwähnt habe, eines Umsturzes, der durch die Verwerfung des Zeugnisses erfolgte, auf welches diese Einrichtung begründet war, will ich in dem, was ich darüber zu sagen habe, weitergehen. Meine Anführungen enthalten, obwohl sie sehr einfach sind, einen Grundsatz von der höchsten Bedeutung. Diese Anführungen und dieser Grundsatz werden, vermittelst des tiefen Bewusstseins unserer jetzigen Lage, unser Urteil bilden, werden es erweitern und vor dem Fallstrick des Abfalls bewahren, der sich in den Satzungen der Nachfolgeschaft und den anderen, schon oben angeführten Mitteln ausdrückt. Ein Fallstrick, der seinen traurigen Einfluss in unseren Tagen weit ausbreitet. Denn wenn die Schrift den Abfall der gegenwärtigen Haushaltung klar bezeugt, so muss jede Einrichtung, die daraus die nachfolgliche Fortsetzung zu organisieren oder zu behaupten vermeint, eine Lüge des Feindes sein. Das ist der Punkt, mit welchem ich mich beschäftigen will. Meine Beweise werden einfach und nicht zahlreich sein. Obwohl der Gegenstand mit mancher Frage von großem Interesse zusammenhängt, so werde ich mich doch, um ihn aufzuklären, auf einige kurze Erklärungen beschränken. Zunächst möchte ich bemerken, dass die Verantwortlichkeit des Menschen oder einer Versammlung von Menschen in irgendwelcher Haushaltung Gottes von der Errettung einzelner Personen in dieser Haushaltung ganz verschieden ist. Die Vermischung dieser Frage macht die Einsicht der Wege Gottes in Bezug auf den Menschen unmöglich. Die Folge davon ist, dass man entweder die Treue des Herrn schmäht oder dass man die Verantwortlichkeit des Menschen in der Haushaltung, worin er sich befindet, außer den Augen lässt. Adam war verantwortlich in dem Zustand der Unschuld. Seine persönliche Rettung beruhte offenbar auf einem anderen Grunde als auf dieser Verantwortlichkeit. Noah war verantwortlich in Bezug auf die Pflicht, sein Haus und seine Familie, welche wir für damals die Welt nennen könnten, heilig zu verwalten. Aber ein Fehler in dieser Beziehung hat, obwohl er die wichtigsten Folgen nach sich zog, die persönliche Rettung Noahs außer Frage gelassen. Mit einem Worte, wenn Gott, um seine Vollkommenheiten zu offenbaren, hier unterhandelt, indem er die eine oder die andere Weise der Regierung annimmt, so sind doch diese Handlung und die Rettung der Personen während der Dauer dieser Regierungsweise zwei ganz und gar verschiedene Dinge. Obwohl dabei das Betragen derer, welche in der gegebenen Haushaltung Gegenstand der Errettung sind, durch die Haushaltung selbst, in der sie hier unten leben, geleitet und gebildet werden kann. Mehr noch, diese Unterscheidung ist so scharf, dass gerade zur Zeit des gänzlichen Verfalls der Haushaltung die Treue des geretteten Restes sich in größter Klarheit offenbart. Welcher Richter war dem Samuel ähnlich, als Israel unter der Regierung des Volkes Gottes durch die Richter untreu war und Gott ihnen in seinem Zorn einen König gab? So wurde Israel, wenn man es als einen Leib betrachtet und unter dem Gesetze als Haushaltung ansieht, unter die Verantwortlichkeit der Beobachtung dieses Gesetzes gestellt und fiel als Nation, obwohl während dieser ganzen Verordnung es doch einen Rest gegeben hat, der Gott angehörte und errettet wurde. Jede Haushaltung hat, um so zu sagen, eine besondere Niederlage, die ihr anvertraut ist, und dazu dient, ihre Treue zu erproben. Und meiner Ansicht nach wird eine jede dieser Niederlagen in Christo ihre Verwirklichung gefunden haben. Und so, nachdem der Fall des Menschen in jeder Haushaltung sich gezeigt haben wird, zur Verherrlichung Gottes beitragen. Nehmen wir zum Beispiel unter anderem das Gesetz. Der Abfall Israels war trotz aller Art von Segnungen in die Augen springend. Die Haushaltung der Macht des Heiligen Geistes, das ist die Offenbarung des verherrlichten Christus im Gegensatz zur Welt, welche ihn verwarf, eine Offenbarung, welche durch den Heiligen Geist, welcher der Tröster ist, geschieht, hat auch ihre Verantwortlichkeit. Die wirksame Rettung und der Grund dieser Rettung sind, es ist wahr, klarer dargestellt worden, so dass wir nun leichter die wirklichen und ewigen Vorrechte derselben denjenigen zu eigen zu machen imstande sind, welche Erben derselben sind, weil der Heilige Geist diese offenbart und durch seine wirksame Tätigkeit hin sie für Christus und die himmlische Herrlichkeit sammelt. Dies war nicht zu sagen von der vorhergehenden Haushaltung, in der, wenn alles gerade so, wie es hätte sein sollen, gewesen wäre, sich eine auserwählte Nation hätte offenbaren müssen, deren einzelne Glieder nicht notwendig errettet wurden. Nicht eine Kirche, die in Jesu erwählt und aus allen Nationen herausgenommen ist. Die erste Haushaltung, das ist die Haushaltung einer erwählten Nation, war formell und man trat dort durch Erbschaft ein. Die zweite, das ist die der Kirche, beruht auf einer Macht. Wie dem aber auch sei, die Haushaltung selbst hat, als eine gegebene Sphäre der Tätigkeiten Gottes betrachtet, in der alles in seinem ersten Zustand erhalten werden sollte, deshalb um nichts weniger ihre Verantwortlichkeit dafür und für das ihr unter dieser Verantwortlichkeit anvertraute Gut. Die größte Kraft, ja selbst des Wesen eines Abfalls besteht darin, dass man von diesem Umstand des Abfalls, welcher ein besonderer Gegenstand des Gerichts ist, die Sicherheit behauptet, welche nur der erwählten Schar Gottes angehört. Darin bestand gerade das Verderben Israels. Der Untergang auf diesem Weg würde in der Christenheit weit eher, wenn nicht noch verderblicher, geschehen. Ich möchte ferner darauf aufmerksam machen, dass eine Haushaltung nach der Verantwortlichkeit gerichtet wird, obwohl die einzelnen Personen aus Gnaden errettet werden können. Ich muss noch hinzufügen, dass, wie groß auch die göttliche Langmut sei, es doch der erste Abweg ist, der das Verderben bringt und der die Ursache des Gerichts bleibt, wie groß auch die Fortschritte sein mögen, welche die Bosheit ihrer Reife entgegen hat machen können. Endlich bemerke ich noch, dass das der Zustand der gegenwärtigen Haushaltung ist, welche ein Bekenntnis des Christentums oder des Namens Christi ablegt, und dass nirgendwo die Schrift ein Wiederaufkommen von einem solchen Zustand ankündigt, wie groß auch sonst, Kraft der göttlichen Barmherzigkeit, die Verlängerung des Glücks sein mag. Daniel 4, Vers 27. Denn der erste Fall ist eine Entfernung von Gott, er beweist das Vorhandensein der Sünde im Fleisch und ist die Offenbarung davon, dass der Mensch im Spiel ist und dass dem Grundsatze gemäß alles verloren ist. Als eine Tatsache, welche diese Behauptungen unterstützt, ist es von höchstem Interesse zu sehen, wie allemal der Fall unmittelbar dem Vorhandensein der Verantwortlichkeit gefolgt ist. Da das Christentum kein System äußerer Gesetze ist und seine Erfordernisse und Kräfte ganz in der Wirkung des Heiligen Geistes enthalten sind, so ist die Klarheit seines Verfalls weniger tastbar. Es ist auch Gegenstand einer nur geistlichen Auffassung. Aber Israel selbst wagte trotz seines Falles noch zu sagen: Worin haben wir deinen Namen verachtet? Malachi 1, Vers 6. Worin sollen wir uns wieder zurückwenden? Malachi 3, Vers 7. Hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn, hier ist der Tempel des Herrn. Jeremia 7, Vers 4. Ja, selbst die Sünder sagten, Herr, sieh, welche Steine und welche Gebäude. Markus 13, Vers 1. Und doch hatte Israel den Bund übertreten und von Anfang an sich zurückgezogen und hatte sogar das Maß seiner Sünden voll gemacht, damit auf sie komme alles unschuldige Blut, was auf Erden vergossen war. Mit wenigen Worten werde ich noch auf diesen Gegenstand zurückkommen. Da das Gericht Gottes gegen die Haushaltung sich auf die Verantwortlichkeit des Menschen und auf die göttliche Gerechtigkeit stützt, so findet es über die Masse der Bekenner der ganzen Gesamtheit und ihrer Obern statt. Die Sicherheit der Heiligen bleibt aber immer dabei unangetastet. Mehr noch, die Zuflucht der Heiligen ist außerhalb des gerichteten Systems, weil das ein entartetes Geschlecht ist und ihr Platz der Segnung ist die Haushaltung, welche dem Gericht über das folgt, wovon sie errettet worden sind. Ich füge hinzu, dass die Kenntnis der drohenden Gerichte immer den Heiligen in einer hinreichenden Weise gegeben ist, um dem kommenden Zorne entfliehen zu können. Erinnern wir uns, dass der Herr langsam zum Zorn ist und dass Jeremia mitten unter den grausamen Reizungen, deren Gegenstand er oft war, die Schmach derer, die den Herrn schmähten, fiel auf ihn, Gott zu Zeugen nehmen konnte für den Eifer, mit welchem er sich vor ihn in den Riss gestellt hatte, um seinen Zorn vom Volke abzuwenden, bis dass der Herr ihm wiederholt gesagt hatte, bete nicht für dieses Volk. Jeremia 7, Vers 16, Kapitel 11, Vers 14 und Kapitel 14, Vers 11. Und bis der Unwille seinen freien Lauf nahm. Denn die Vertretung ist immer die Stelle, wo sich der befinden muss, welcher den Gedanken Gottes besitzt, um seiner Liebe einen Weg zu bahnen, bis das kein Raum mehr für die Vertretung vorhanden ist. Wenn jemand, der alles an die endliche Errettung der Erwählten knüpft, sagen würde, dass, solange diese Errettung nicht gefährdet wird, alles andere gleichgültig oder vorwitzig sei und dass ihm wenig daran liege, die verschiedenen Haushaltungen zu kennen, so würde ich ihm antworten, dass nicht die Errettung der Auserwählten, sondern die Herrlichkeit Gottes das große Ziel der Gedanken des Christen sei. Dass es Gott gefallen habe, seinen Charakter und seine Herrlichkeit in diesen Haushaltungen, um die Kirche zu unterrichten, zu offenbaren, und dass, wenn die Kirche es vernachlässigte, sich damit zu beschäftigen, sie gerade dadurch den Unterricht vernachlässigte, welchen Gott ihr von seinen Wegen gibt. Diejenigen, welche so sprechen, wollen weise sein ohne Gott und mehr wissen als Gott, da er es für gut befunden hat, für seine Herrlichkeit uns in diesen Dingen zu unterrichten. Ich gebe davon ein einziges Beispiel, obwohl es noch andere sehr bemerkenswerte gibt, wie das des Noah, weil uns die Schrift moralisch auf denselben Boden stellt. Ich nehme es aus der Geschichte Israels als einer auserwählten Nation. Auf dem Berge Sinai wurde Israel unter den Gehorsam des Gesetzes gestellt. Dieses tat, wie der Apostel uns versichert, der dem Abraham gegebenen Verheißung keinen Eintrag, da die Gnadengaben und Berufungen Gottes in Bezug auf Israel als Nation unbereubar sind. Nichtsdestoweniger verherrlichte sich Gott in allen seinen Handlungen an ihnen. Alle Dinge widerfuhren ihnen als Vorbilder und sind geschrieben zu unserer Belehrung, in deren Leben das Ende der Zeiten eingetroffen ist. Der nach dem Gesetz Gott schuldige Gehorsam ist der Boden, auf welchen die Juden gesetzt wurden. Sie machten sich ein goldenes Kalb. Ihr Abfall war vollendet. Lang war die Geduld Gottes, vielfach die Beweise seiner langmütigen Barmherzigkeit gegen sie. Aber das unverbesserliche Übel der menschlichen Natur war da, und es entwickelte sich gleichmäßig mit dieser Geduld während der ganzen Dauer dieser Haushaltung, bis sie endlich dahin kamen, den Sohn in seiner Niedrigkeit zu verwerfen und das Zeugnis zurückzustoßen, das der Heilige Geist für seine Erhöhung zur Rechten der göttlichen Macht ablegte. Aber Gott kommt nun, nachdem er so vergeblich durch diese äußeren Zeugnisse an dem Menschen gearbeitet hat, auf die Sünde zurück, welche zuerst den Abfall offenbar machte, gerade wie alle Sünden des menschlichen Herzens es tun, wie schwer sie auch sonst seien, weil sie nur die Erwiesenheit seiner ernsten und gänzlichen Entfernung von Gott sind. Habt ihr, so spricht der Heilige Geist durch den Mund des Stephanus, indem dieser ein älteres Zeugnis anführt und anwendet, habt ihr mir Opfer und Gaben dargebracht 40 Jahre in der Wüste, O Haus Israels, und ihr truget das Zelt des Moloch und das Gestirn eures Gottes Remphan, die Bilder, die ihr gemacht, sie anzubeten. Und so werde ich euch in Gefangenschaft führen über Babylon hinaus. Apostelgeschichte 7, Vers 42 und 43, vergleiche Amos 5, Vers 25 bis 27. Sie hatten ihren Abfall durch die Kreuzigung Jesu vollendet, indem sie dadurch sich hoffnungslos verhärtet zeigten. Aber dieser Abfall war schon in der Wüste vollständig, wie groß auch die Langmut Gottes gegen sie gewesen ist. So siehe doch die Güte und Strenge Gottes, gegen die Gefallenen die Strenge, gegen dich aber die Güte, wenn du bei der Güte verharrest, sonst wirst auch du ausgeschnitten werden, sagt der Apostel den Heiden, insofern diese die ausgeschnittenen Zweige ersetzt haben. Damit will er sagen, dass die Kirche als eine Haushaltung hier unten derselben Verantwortlichkeit unterworfen ist wie früher Israel und dass folglich auch sie herausgeschnitten sein würde, sobald sie in Verfall geraten werde. Jetzt will ich mit der Schrift zeigen, dass dieser Fall als ein zukünftiges Ereignis geoffenbart war, ja noch mehr, dass schon das Vorhandensein desselben geoffenbart ist. Wenn es sich also verhält, so ist vollkommen klar, dass die Lehre von der Nachfolge im Amt und der Unterstützung der Gnade durch diese Nachfolge oder durch Anstalten, welche nach ihrer selbstgemachten Ordnung entstanden, ein schrecklicher Abweg von der Wahrheit Gottes ist, dass diese Lehre auf Betrug gegründet ist und nur zur Unterstützung dessen dient, was Gott als die schlimmste Form des Bösen ansieht. Das ist die Preisgebung dessen, was gut ist. Es ist nicht meine Sache, hier darauf einzugehen, wie groß die Geduld Gottes sein kann oder bis wie weit er die Vertretung durch sein Volk gebrauchen kann, um die Zeit seiner Barmherzigkeit zu verlängern. Gewiss, er ist vollkommen an Weisheit in dieser sowie in jeder anderen Beziehung. Der Zustand unserer Seele wird offenbar ganz und gar verändert, sobald wir es anerkennen, dass wir in einem Abfall leben, der mit großen Schritten seiner endlichen Vollendung entgegengeht, statt in einer Kirche oder in einer Haushaltung zu leben, welche Gott durch die Treue seiner Gnade unterstützen würde. Nun ist es fürs Erste klar, dass in Bezug auf diese Haushaltung der Zustand des Abfalls in der oben erwähnten Stelle, Römer 11, vorausgesetzt wird, wo man sieht, dass sie von dem Verharren bei der Güte Gottes abhängt. Es gibt keine Verheißung zur Wiederherstellung. Diese Haushaltung besteht einzig und allein auf dem Verharren bei der Güte Gottes, was, wie ich es schon gesagt habe, einem Fall in dieser Beziehung sehr gefährlich und heillos macht. Wenn nun die Güte Gottes, unter die der Mensch gesetzt wurde, durch die Übertretung des Menschen verlassen wird, so bleibt doch Gott nichtsdestoweniger in Bezug auf seine eigene Güte treu. Es könnte genügen zu sagen, dass die Christenheit alles Mögliche sei, außer ein Verharren bei der Güte, in welche die Kirche gestellt wurde. Ja, selbst die wahren Kinder Gottes sind nicht in dieser Güte verharrt. Denn wenn das der Fall gewesen wäre, so hätte ein solcher Stand der Dinge nie eintreten können. Tritt ein solcher Zustand aber ein, so leiden sie darunter und sind darin verwickelt, wenn auch die Anfänge dazu nicht gerade durch sie gemacht worden sind. Die Kinder Gottes sind zerstreut, sie sind verweltlicht, sie sind geteilt. Man vergleiche nur ihren gegenwärtigen Zustand mit Johannes 17 und Apostelgeschichte 2 und 4, und die Heiligen, welche Jesum und die Kirche lieb haben, werden alsbald den traurigen Zustand erkennen. Es gibt aber auch noch bestimmtere Zeugnisse als dies. Es gibt deren zunächst allgemeine wie folgende: Wie es zu den Zeiten Noahs geschah und in den Tagen Luts, so wird es auch sein bei der Ankunft des Menschensohnes. Gewiss, es musste ein schrecklicher Abfall dem Schluss der Haushaltung vorangehen, und die Haushaltung wird sich im Zustand des Abfalls befinden im Augenblick ihres Endes. Mehr noch, der Tag des Herrn wird nicht eher kommen, bis zuvor der Abfall kommt. Ich sage noch nicht, wann der Abfall kommt, aber jedenfalls kommt er vor dem Tag des Herrn. Dies lässt wenig Raum für eine Zwischenzeit des Segens. Dem Apostel zufolge ist es ein Abfall und nicht eine Periode des Segens, welche dem Tag des Herrn vorangehen muss. Wenn man sagt, der Abfall ist gekommen, so streite ich darüber nicht, sondern ich sage in diesem Fall, dass die Folge davon ein Hinwegtun und nicht eine Wiederherstellung ist, wie uns Römer 11 darüber belehrt hat. Die Hoffnungen von Segnung und einer Wiederherstellung entbehren demnach jeglichen Grundes, obwohl der Rest von Neuem belebt und wieder vereinigt werden muss, bevor die bösen Tage kommen. Mehr noch, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten eintreten, denn die Menschen werden selbstsüchtig, habsüchtig, prahlerisch und so weiter. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Wenn man diese neue Stelle untersucht, so besteht das besondere und hochernste Zeugnis des Geistes Gottes darin, die Rückkehr der Christenheit zu einem solchen Zustand, wie der des Heidentums ist, anzukündigen, wie ihn uns der Heilige Geist im ersten Kapitel des Römerbriefes beschreibt. Es ist nicht die heidnische Welt, von der Heilige Geist hier sagt, dass sein Zustand so in den letzten Tagen sein wird. Der Heilige Geist hatte schon gezeigt, dass das ihr gegenwärtiger Zustand sei. Vielmehr bezeugte er, dass dies in den letzten Tagen der Zustand derjenigen sein werde, welche eine Form von Gottseligkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen. Das sind Leute, welche man vermeiden soll. Außerdem, ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen aufgestanden, woraus wir erkennen, dass die letzte Stunde da ist. 1. Johannes 2, Vers 18. Und dies fand statt, merkt es wohl, nicht durch ein moralisches Übel der Welt, sondern durch Abfall. Sie sind von uns ausgegangen, wodurch offenbar geworden ist, dass sie nicht von uns waren. Dies beweist, dass der Abfall zur Zeit Johannes angefangen hatte, wodurch die Christen erkannten, sagt der Apostel, dass die letzte Zeit gekommen sei. Und sie erkannten diese Zeit nicht an dem Vorhandensein des Unglaubens, der gewisse Personen verdammen und die Gläubigen das sein lassen konnte, was sie sein sollten, sondern durch die Gegenwart des Abfalls, welche ihnen zeigte, dass die letzten Zeiten gekommen waren. Das Zeichen der letzten Zeiten sind nicht die Bösen, sondern die Antichristen. Denn der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Tagen etliche vom Glauben abfallen werden, die sich an verführerische Geister und an Lehren böser Geister hängen. 1. Timotheus 4, Vers 1. Aber nicht nur das, denn das Geheimnis der Gottseligkeit wirkte schon. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Es gab nur noch ein Hindernis für die Offenbarung des Menschen der Sünde, aber die Grundsätze und das Geheimnis der Gottlosigkeit arbeiteten schon. Es gab nur noch ein Hindernis, das die schrecklichen Resultate davon aufhielt. Von dem Augenblicke an, wo dies gehoben sein würde, sollte der große Agent und das Werkzeug dieser Krone der Gottlosigkeit, die sich überall offenbart, an den Tag treten und dann durch die Erscheinung des Herrn vernichtet werden. 2. Thessalonicher 2, Vers 2 bis 8. Die Stellen, welche ich bis da angeführt habe, beweisen Folgendes. Erstens, die gegenwärtige Haushaltung ist dem Abfall unterworfen. Römer 11, Vers 22. Eine Stelle, die hinreicht, um dies Resultat denjenigen zu zeigen, welche einige Kenntnis von der menschlichen Natur haben. Zweitens, andere Stellen, wie 1. Johannes 2, Vers 18, zeigen, dass Antichristen schon gekommen waren, wodurch die Christen damaliger Zeit schon erkannten, dass dies die letzte Zeit war, weil nämlich das Übel die böseste Form annahm, indem es aus dem Schoße des Christentums selbst hervorging. Drittens, das Übel selbst ist in den zwei Briefen an Timotheus charakterisiert, zunächst als ein Verlassen des Glaubens, das sich besonders in den praktischen Punkten offenbaren würde, und dann wird ferner das allgemeine Resultat dieses Abfalls ein Charakter sein, der in seinen moralischen Wirkungen dem Heidentum gleichkommt. Ein Charakter, der die Form der Gottseligkeit beibehält, aber ihre Kraft verleugnet. Viertens, haben wir nach dem zweiten Briefe an die Thessalonicher das bestimmte Zeugnis, dass der Herr nicht eher kommen werde, bis ein Abfall gekommen sei, und dass das Geheimnis der Bosheit schon damals im Gange war. Diesen Erklärungen können wir noch das Zeugnis des Heiligen Geistes in 2. Petrus 3, Vers 3 und 4 hinzufügen, dass das Gespött über die Erwartung der zweiten Ankunft des Herrn ein charakteristischer Zug der Spötter dieser gefährlichen Tage sein werde. Alle diese Stellen zeigen, dass das Resultat dieser Haushaltung ein Abfall und das Resultat der schlimmen Zeiten das Verlassen des Glaubens sein würde und dass das Geheimnis der Gottlosigkeit, die Grundsätze des Bösen, welche diese Resultate hervorbringen werden, schon damals in Tätigkeit waren. Zur Zeit des Apostels waren die Wirkungen des Abfalls schon verschiedener Natur. Zum Teil war es ein Geist, der im Geheimen arbeitete, aber in Bezug auf seine große und offene Offenbarung der satanischen Macht noch aufgehalten war. Teils ein offener Abfall, eine Trennung von den Heiligen, die aber damals noch zu rein und mit zu vieler Sorgfalt durch die Wachsamkeit der Apostel und durch ihre geistige Macht überwacht waren, als dass, als er die offene Form des Bösen annahm, seine Fortdauer in ihrer Mitte geduldet wurde. Teils waren es noch, wie wir es sehen werden, nicht Leute, die ausgingen, sondern auch verderbte Menschen, die sich unter die Gläubigen einschlichen. Wie sich aber auch das Übel damals in seinen Wirkungen zeigen mochte, so waren es doch nur die Zeichen eines tätigen Grundsatzes, der seine Vollendung in dem Menschen der Sünde finden sollte. Eines Grundsatzes, der unsere Haushaltung in den Abfall und in das Verderben hineinzog, wie groß auch die barmherzige Geduld Gottes sein mochte. Dieser schon damals tätige Grundsatz gab, gerade durch seine Tätigkeit, den Aposteln eine Gelegenheit, die Kirche zu warnen, und durch ihre Autorität setzten sie uns in den Stand zu behaupten, dass die letzten Zeiten schon damals gekommen waren, obgleich dabei eine Verlängerung der Barmherzigkeit stattfinden konnte. Diese Behauptung, dass die letzten Zeiten damals schon gekommen waren, ist von der größten Wichtigkeit. Es gab eine moralische Abtrünnigkeit in Bezug auf Gott in dem Schoße des Christentums selbst. Die Wirkungen davon konnten durch die Hand des Apostels und durch die Macht des Geistes aufgehalten werden, aber sie zwangen den Apostel zu sagen, dass die letzten Zeiten gekommen waren. Die Theologen können Kommentare über diese Ausdrücke machen und sagen, dass die letzten Zeiten die Zeiten des Messias bezeichnen. In diesem Falle aber würde die Gegenwart des Messias als Beweis dieser Behauptung gegeben worden sein, während doch hier der Beweis für das Vorhandensein der letzten Tage dadurch gegeben worden ist, dass, nachdem der Messias dagewesen war, Antichristen gekommen waren. Dies war charakteristisch und wirklich die letzten Zeiten der Haushaltung. Die Menschen waren eingeschlafen, der Feind hatte Unkraut gesät und dieses sollte bleiben bis zum Gericht, und den Platz, welches es in der Welt behauptete, behalten. Wir geben zu, dass die gegenwärtigen Wirkungen und Offenbarungen des Abfalls damals eine Form und eine Ausdehnung hatten, welche verschieden sind von denen, die sie dann annehmen werden, wenn sie gerichtet werden. Die apostolische Kraft und das geistige Leben des Leibes der Kirche, auf welche diese Kraft wirkte, werfen das Übel hinaus oder machten es aufhören, gerade wie der unermüdliche Eifer Moses Israel von den unmittelbaren Wirkungen des goldenen Kalbes befreite und die vorhandene Offenbarung des Abfalls zerstörte. Dieser war aber nichtsdestoweniger wirklich gekommen, obwohl die Geduld Gottes selbst durch die Verwerfung seines Sohnes noch nicht erschöpft gewesen war. Auch wusste der Apostel wohl, und der Heilige Geist gibt uns den Ausdruck der Gewissheit des Apostels in dieser Beziehung, dass es die Gegenwart der apostolischen Kraft war, welche die Entwicklung des Übels aufhielt. Ich weiß, dass nach meinem Abscheiden reißende Wölfe unter euch kommen werden. Apostelgeschichte 20, Vers 29. So ist das traurige Zeugnis des Apostels, der sein Hinscheiden voraussah. Ebenso benachrichtigte Petrus die Christen, dass unter ihnen falsche Lehrer auftreten würden. 2. Petrus 2, Vers 1. Selbst während seiner Lebenszeit musste der große Apostel der Heiden sagen, alle suchen ihren eigenen Nutzen und nicht den Jesu Christi. Philipper 2, Vers 21. Das war ein Zustand, der einen bequemen Weg für die Einführung des Übels und des Irrtums bahnte. Während die Menschen schliefen, kam der Feind und säte Unkraut unter den Weizen. Matthäus 13, Vers 25. Es gibt noch eine Stelle im Judas, welche ich nicht angeführt habe. Wie die Stelle des Johannes uns gezeigt hat, dass die letzten Zeiten, wie groß deren Verlängerung auch sein mochte, schon gekommen waren, ebenso stellt diese Stelle die Gegensätze der Offenbarung, wie sie damals vorhanden waren, mit denjenigen gleich, welche bei der Wiederkunft des Herrn die Gegenstände des Gerichts sein werden. Der Brief des Judas kann als die Geschichte oder die Offenbarung des Abfalls betrachtet werden. Von vornherein sind dort die Beweggründe angegeben, welche das Zeugnis des Geistes Gottes notwendig machten. Geliebte, mit allem Eifer darauf bedacht, euch von dem gemeinschaftlichen Heile zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch zu schreiben, um euch zu ermahnen, dass ihr kämpft für den heiligen einmal mitgeteilten Glauben. Denn es sind gewisse Menschen nebeneingeschlichen, die längst vorher zu diesem Gerichte bezeichnet sind. Judas 3 und 4. Das ist bestimmt genug. Das in den Ratschlüssen Gottes vorhergesehene Übel hatte sich durch die Nachlässigkeit des Menschen schon in den Tagen der Apostel in die Kirche eingeschlichen. Während die Menschen schliefen, war der Feind gekommen und hatte Unkraut gesät. Dies hatte die Feinheit des Gewissens der Kirche abgestumpft. Ihr habt es niemals gewusst, sagt der Apostel in Judas 5, und erinnert an die gänzliche Vertilgung des Volkes Israels, außer den Zweien Kaleb und Josua, und gab dadurch denen, an die er schrieb, eine Warnung. Er vergleicht den aus dem Übel folgenden Zustand der Kirche mit den Engeln, welche ihre Würde nicht behielten, und mit Sodom und Gomorra, das unterging. Er gibt ihnen dann die verschiedenen und in mancher Beziehung fortschreitenden Charaktere des Abfalls an, obgleich die Einführung eines nachfolgenden Zuges der Gottlosigkeit einen vorhergehenden derselben nicht aufhebt. Die Charaktere sind erstens das Übel und die natürliche Feindschaft, zweitens die durch den Gewinn hervorgebrachte Verderbnis der Religion, drittens die offenbare Feindschaft gegen das Priestertum und das Königtum Christi von Seiten der religiösen Lehrer des Volkes. Kain, Balaam und Korah sind diese. Nachdem so der Apostel die Formen und den Charakter des Abfalls von Anfang bis zu Ende beschrieben hat, teilt er uns diese höchst wichtige Wahrheit mit, dass gerade dies, das sich schon in den Schoß der Kirche eingeschlichen hatte, den direkten Gegenstand des Gerichtes Christi bei seiner Wiederkunft ausmachen werde. Er gibt es uns als eine Weissagung, die von den ersten Zeiten der Welt datiert und es schon im Voraus angekündigt hatte. Die Fülle der Gottlosigkeit in dem Abfall der letzten Form der Güte Gottes vor der herrlichen Erscheinung des Menschensohnes. Der Heilige Geist lehrt uns, dass Henoch von diesem weissagte, indem er sprach: Siehe, es kam der Herr mit seinen Heiligen, den Vieltausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen zur Strafe zu ziehen. Judas 14. Henoch weissagte von ihnen. Diejenigen also, auf die die Weissagung von der Ankunft des Herrn zum Gericht ihre Anwendung fand, waren schon geoffenbart. Wie schon gesagt, die Geduld des Herrn konnte lang sein, und er wird seine Verheißung erfüllen, aber er hat Langmut mit uns. In jedem Fall aber war in den Augen Gottes der Abfall schon vollständig. Die Haushaltung hatte ihre Natur nicht bewahrt. Es gibt noch einen anderen merkwürdigen Zug in dem Gemälde, dass nämlich der Eintritt dieser Leute und nicht ihr Austritt es ist, welcher den Gegenstand des Zorngerichts und des Verderbens ausmacht. Sie waren Schandflecken bei den Liebesmahlen der Christen, mit welchen sie aßen. Sie erhoben sich besonders. Sie zeichneten sich selbst aus, wie der Pharisäer unter den Juden, aber sie verließen nicht den Leib, welchen sie durch ihr Bleiben der Gefahr und dem gewissen Untergang aussetzten. Das Gericht der Vernichtung bestand damals nur als Weissagung, aber der Zustand, der gerichtet werden sollte, war tatsächlich schon vorhanden, so dass der Apostel sagen konnte: Henoch hat von diesen geweissagt. Ihre Zahl konnte sich vermehren. Die Kirche konnte noch vollständiger vergessen, wie der große Leib Israels in der Wüste weggetan wurde, aber das Übel war vorhanden und das Gericht war schon ausgesprochen. Die Apostel hatten selbst schon im Voraus gesagt, dass in der letzten Zeit Spötter auftreten würden. Die biblischen Stellen, welche wir angeführt haben, zeigten zunächst die Benachrichtigung von der Möglichkeit eines Falles und eines Hinweggetanwerdens, zweitens den prophetischen Ausspruch, dass es einen Abfall geben werde, und drittens, dass diejenigen, welche seit den ältesten Zeiten bestimmt als die Gegenstände des Gerichts bezeichnet gewesen waren, insoweit sie diesen Abfall bildeten, schon da waren, obwohl sie noch nicht in Bezug auf ihre Wirkungen für das Gericht reif waren, so dass der immer wachsame Geist des Herrn sie beobachten, sie bezeichnen und beschreiben konnte, ebenso wie sie zeigen, dass das Geheimnis der Gottlosigkeit schon wirkte und das Übel, das gerichtet werden sollte, schon vorhanden war. Was noch in dieser Beziehung vom Worte Gottes übrig bleibt, ist die Ankündigung oder die unmittelbare Drohung des Hinweggetanwerdens und die Ankündigung eines ganz verschiedenen Zustandes der Dinge. Es sind nicht die Beziehungen des Vaters zu seinen Kindern, um sie zu unterrichten, sie zu benachrichtigen, sie zu trösten, sondern die Offenbarung nachfolgender Übel und die Einrichtung der Weltregierung in den Händen des Lammes auf dem Throne, wenn die Kirche die Bühne dieser Welt verlassen hat und weder Gegenstand des Gerichts noch der Sorgen des Herrn mehr sein kann. Wenn so das Zeugnis der angeführten Stellen ist, so kann es für die Kinder Gottes keine ernstere Betrachtung geben als die über den Verfall der Haushaltung der Kirche in der Welt, wie er sich durch die Torheit und Bosheit des Menschen schon im Anfang dargestellt hat. Mehr noch, die ganze Einrichtung der hierarchischen Nachfolge und die Satzungen zur Unterstützung einer Kirche, die sich daran hält, sowie der Einrichtungen, welche nach ihrer eigenen Ordnung entstanden sind, nehmen ihren wahren Platz ein. Mächtige Werkzeuge des Segens sind der Hebel des Abfalls gegen die Kinder Gottes geworden. Die Lehre von der Nachfolge und ähnliche Satzungen, nebst allen ihren Anhängselchen, sind der Abdruck und das Merkmal des anerkannten und sanktionierten Abfalls geworden, weil er sich fortgepflanzt hat. Denn wenn die Kirche nach diesen Stellen gefallen ist, so trägt alles, was man tut, um diesen Abfall in diesem Zustand zu erhalten, dazu bei, den Fall fortzusetzen und den Gegenstand des gewissen Gerichts des Ewigen zu unterstützen. Ich bestehe auf dem Zeugnis des Briefes Judas. Es ist hier nicht mein Zweck, den Grad der Reife, bis zu welchem der Abfall im Allgemeinen oder in gewissen Gegenden gekommen sein kann, zu zeigen, sondern die Wirklichkeit seines Bestandes seit dem Anfang nach dem Urteil und der Offenbarung Gottes, welche auf die ganze Dauer und auf den Zustand der als ein Ganzes betrachteten Haushaltung ihre Anwendung findet. Dies gibt uns ein Licht über den wahren Charakter der Ansprüche auf Nachfolge und auf die Wiederherstellung der Kirche in irgendeiner Form. Gebe der Herr seinen Kindern Augen, damit sie in Betreff seiner Kirche sehen, wie er sieht.